Systemalarm!
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung!
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadensstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende.
Schnell die Antivirusprogramme.
Schon dabei.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Guten Abend miteinander, da ist der Hackerfunk wieder mal zur regulären Sendezeit am ersten Samstag im Monat. Und ich habe ganz vergessen, wir haben heute Gäste aus Deutschland. Deswegen stellen wir mal auf Hochdeutsch, das ist eine Fremdsprache für uns Schweizer. Nämlich haben wir heute das Thema Retro-Computing, alte Computer und warum man die nicht wegschmeißen soll. Und zu Gast bei uns ist Raftan, bekannt von Symlink und Organisator des Vintage Computer Festivals Europe. Raftan, herzlich willkommen bei LoRa.
So, erst einmal grüß Gott, weil Hochdeutsch ist auch bei mir eine Fremdsprache, aber jetzt machen wir das einfach alles über die dritte Sprache.
Jetzt habe ich, glaube ich, dein Mikro endlich offen.
Das heißt, mich hat jetzt keiner gehört.
Doch, aber von ganz weit weg, von ganz weit weg. Aber du kommst ja auch von ganz weit weg, aus München. Und vor allem mit einem Gefährt. Naja, wir haben jetzt keinen Audioschnipsel davon, aber wir haben dich kommen hören. Jo, und weiter im Studio ist auch wieder gesund der Fabio, Präsident vom CCC Zürich. Herzlich willkommen, Fabio.
Hallo, ich werde mich da natürlich auch sprachlich anpassen, soweit es geht.
Ja. Mhm. Ja, das sollte schon klappen. Eben heute funktioniert die Untertitelmaschine, aber heute brauchen wir sie nicht für unsere Zuhörer aus Deutschland. Ja, wunderbar. So, Fabio, da du jetzt als Präsident hier mal wieder live im Studio bist, gibt es ein paar News vom CCC Zürich?
Ja, also wir haben ja vor einiger Zeit, jetzt unterdessen sind es denke ich so 2-3 Wochen, also Mitte März haben wir unseren Raum aufgeben müssen, das DOC 18.
Im DOC 18, genau, das habe ich letztes Mal auch schon erwähnt am Radio.
Und wir werden im Sommer, genauer gesagt Ende Juni, werden wir zusammen mit den bisherigen Betreibern des DOC 18 mit einem neuen Format in der Roten Fabrik beginnen. Mit einem, also Dinge zu veranstalten, unter anderem auch wieder der Chaos-Treff.
Yay,
genau. Und bis dahin sind wir jetzt momentan ohne Raum. Bisher ist es einfach so, dass wir uns nach Absprache treffen, also irgendwie bestimmte Tagen machen wir etwas Bestimmtes.
Genau, da können wir auch gleich noch quer übers Radio sagen. Heute Abend gibt es einen Treff, ist ein bisschen kurzfristig angekündigt worden, und zwar treffen wir uns in der Brasserie Federal im Zürich Hauptbahnhof. Da gibt es Bier, da gibt es Rösti. Ich habe da einfach mal angerufen und Plätze reserviert. Müssen wir mal schauen, wie wir Platz haben, oder es klappt schon irgendwie. Ja, heute Abend, also nach der Sendung, ich habe mal auf 20.30 Uhr, 8:30 reserviert. Wer da ist da. Wer nicht da ist, der
ist nicht da.
Halt eben nicht da. Der hört dann die Sendung, die nach uns kommt. Was geht? Gibt es sonst noch Neuigkeiten vom CCC?
Also wir uns dann Raum wieder treffen, eigentlich nicht groß. Wie gesagt, wir werden dann sicher über Mailinglisten und die üblichen Kanäle, sprich die Webseite, informieren, falls wir wieder einen Raum jetzt auch zur Überbrückung haben bis Ende Juni oder falls wir andere Aktivitäten planen. Und ja, bis dahin, wie gesagt, unregelmäßige Treffen. Einfach immer
schön auf die Webseite gucken.
Genau.
Okay, bevor wir uns in unser Thema des alte Computer, Retro-Computing einsteigen, machen wir erstmal noch ein bisschen Musik. Und zwar habe ich hier, es ist ein C64-Stück, also von einem C64-Spiel Armor Light aber eine Rock-Version, weil Raff Zahnarzt hat gesagt, ja, mindestens Gitarren müssen vorkommen. Hier ist Puffy 64 mit Armalite. Wir sind wieder da, im Hackerfunk. Und natürlich könnt ihr auch uns ins Studio anrufen, wenn ihr mitquatschen wollt, wenn ihr etwas zu alten Computern wissen wollt oder irgendeinen Teil habt, was ihr loswerden wollt, was Raffzahn unbedingt noch in seiner Sendung, in seiner Sammlung fehlt. Unsere Telefonnummer im Studio ist 044 567 2400. Internationale Vorwahl ist die der Schweiz, plus 41, also plus 41 44 567 2400. Und IRC-Channel haben wir auch, ircchaostreff.ch, und der Channel heißt,
wie heißt das Ding? CCC, Radio und Hackerfunk, es gibt unterdessen alle drei.
Ja, okay, wir haben ein bisschen Crossover. Wie ist der Fachbegriff von dem Gartenzaun? Waftan, wie heißt das Ding? Aha.
Nummernzeichen.
Du musst näher ans Mikrofon.
Nummernzeichen bei mir.
Das Nummernzeichen.
Bei den Engeln ist es das Pound, und nachdem das alles fünfmal belegt ist, hat jeder einen anderen Namen dafür. Ich glaube, Bundespost offiziell ist das Doppelkreuz.
Das Doppelkreuz?
Ja, habe ich lange nicht verstanden, bis es mir einer erklärt hat.
Aber es sind ja eigentlich vier Kreuze.
Nein, es sind zwei Kreuze ineinander.
Ja, okay. Gut, können wir.
Das ist eigentlich eine ganz satanische Sache. Du hast ein normales Kreuz, dann nimmst du ein Kreuz, setzt es auf den Kopf und tust die beiden übereinander schieben.
Okay. Gut, können wir jetzt nicht zeigen im Radio, macht aber auch nichts. Ich denke mal, jeder weiß inzwischen, was wir meinen. Ja, jetzt. Alte Computer, Aftan, wieso alte Computer? Wann ist ein Computer alt? Gibt es das überhaupt?
Das ist Ansichtssache. Es soll Leute geben, die heute noch mit Windows 98 rummachen. Und das ernsthaft. Fürs VCF haben wir eigentlich als Definition mal gewählt, ein Computer muss mindestens 10 Jahre alt sein, damit er überhaupt fähig ist, am VCF teilzunehmen. Das ist aber nur so ein Daumenwert, der dafür sorgen sollte, dass das Neueste und Letzte der Technik eben nicht auftaucht.
Also das Alter der Serie oder das Alter der Ausführung? Also
das ist eine wachsweiche Sache.
Ah, okay.
Ja, also wenn du mit einem Z80-Rechner Baujahre 2007 daherkommst, dann ist der auch okay.
Ah, schön.
Das ist zwar eine Replik.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, mit einem 486er bist du selbst mit Baujahr 92 irgendwie noch nicht so ganz in.
Okay, also geht da schon ein bisschen um die exotischen Maschinen. Also ich denke mal, den ganzen Homecomputer und so. Aber wie kommt man überhaupt auf sowas, dass man diese Dinger sammeln kann? Also was war bei dir ausschlaggebend damals? Du hast ja eine ziemlich...
Ja, richtig sammeln, sagen wir mal so, es war 1983, da habe ich mir den ersten Rechner gekauft, den ich nicht gebraucht habe und der nicht neu war. Das war damals ein alter PET, für den ich glatt noch 300 Mark hingelegt habe.
Also was damals ein guter von Commodore.
Genau, erste Serie von Commodore noch mit der kleinen Tastatur. Der war 83 bereits total out. Aber ich hatte mir den gewünscht, weil da war ich 76 im Kaufhaus. Ende 76, Dezember 76 war das, glaube ich. Oder Januar, Februar 77 stand der im Kaufhof in München. Und ich war damals noch Lehrling und bin da nach der Lehre immer abends vorbeigegangen und habe versucht, die anderen zu verdrängen, damit ich da auch mitspielen kann. Ja, das war so ein Traumgerät. Ich habe mir später natürlich was Gescheites gekauft, als ich das Geld da zusammen hatte, nämlich ein Apple. Aber so dieser PET war, das war so eine nagende Wunde. Und dann habe ich einen gebrauchten für 300 Mark gesehen und da konnte ich nicht widerstehen. Das war der erste Rechner, den ich gekauft habe, der offensichtlich nutzlos war und den ich trotzdem haben wollte.
Okay, aber seither ist eine Sammlung ziemlich gewachsen. Also ich erinnere mich da an den, sie sind immer noch in dem Lagerraum da in München, das ist, glaube ich, irgendwie so 10 auf 10 Meter, also irgendwie 100 Quadratmeter oder mehr.
Das ist das Hauptlager mit 120 Quadratmeter für die Mikrocomputer. Insgesamt sind es inzwischen ungefähr 800 Quadratmeter Fläche auf bis zu 4 Meter Höhe vollgestopft.
Eben, und inoffizieller Wettbewerb ist, glaube ich, ein Computer zu erwähnen, der da fehlt. Ich war ja auch schon zweimal dort, jeweils beim VCFE, anschließend abends mal. Und ich habe dann gesagt, ja, hast du auch mein erster Computer war ein Color Genie EG 2000. Habe ich heute für die Ankündigung bei Twixer auch ein Bild genommen. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag. Und du hast dann gesagt, ah ja, da steht da irgendwo rum, original verpackt und so.
Zweiter Gang, drittes Regal, links.
Okay, so genau wollten wir es jetzt nicht wissen. Aber und darum würden wir es toll finden, wenn ihr uns, wenn ihr irgendwelche Computer habt, von denen ihr glaubt, die kennt Raffzahn nicht oder noch nicht oder die fehlen bei ihm. Oder ihr habt eine Frage dazu, dann ruft uns an auf unsere Telefonnummer 044 567 2400. Die Leitungen sind offen. Und wer weiß, vielleicht kommt Raffzahn dann noch bei euch vorbei und versucht euch das Ding abzuschwatzen.
Muss man dazu sagen, ich habe in meinem Moped, ich bin ja mit meinem Dreirad gekommen, da habe ich im Kofferraum drin einen Kasten Edelstoff. Also ich gebe auf jeden Fall eine Flasche Edelstoff für einen guten Computer her. Und wer schon mal Edelstoff getrunken hat, weiß, dass der was wert ist.
Also ich hatte vorhin so ein russisches Bier und das war sehr, sehr lecker. Keine Ahnung, wie es genau geheißen hat. Es war alles nur auf Kyrillisch angeschrieben, aber es war...
Das ist ein Baltika 3 gewesen aus St. Petersburg.
St. Petersburg. Okay, St. Petersburg, ganz so weit muss man ja nicht führen. Für die Veranstaltung des Vintage Computer Festival, das findet in München statt. Wann ist das genau?
26. 27. April, das heißt in 3 Wochen jetzt. Heute in 3 Wochen.
3 Wochen, also ich...
Nochmal, ist ja schon wieder so weit.
Ja, letzten Vorbereitungen laufen, ich halte ihn noch auf mit Radiosendungen machen. Aber ja, ich werde... ziemlich sicher auch dort auftauchen, dieses Mal nicht als Aussteller, zumindest habe ich es nicht vor. War da auch schon mal, habe meine Game & Watch Sammlung, also so LCD-Spiele, gezeigt. Ich habe übrigens neulich auch nochmal 3 weitere Stücke dazu bekommen. muss mal gucken, ob es noch irgendwo Platz gibt, um die Dinger mitzunehmen, dann können wir das vielleicht machen.
Würde ja dieses Jahr wunderbar passen. Das VCV hat jedes Jahr immer ein Thema und das diesjährige Thema sind ja Spiele, Spiele, Computer, Computerspiele.
Na, dann darf ich nicht fehlen.
Unter anderem heben wir an der Stelle auch etwas ab von dem üblichen nur Daddeln. Es wird auch Real-Life-Spiele geben. Unter anderem ist geplant, das weißt du noch gar nicht, Venti, ein echtes Real-Life Pac-Man.
Also,
ich werde jetzt nicht mehr dazu erzählen.
Okay, ich hoffe mal, dass man da keine Pillen essen muss. vor allem nicht die blinkenden, weil sonst laufen ja alle Leute weg.
Ach, für dich nehme ich Leberküsse.
Oh, okay, gut. Schön, ja. Dann bin ich dabei. Gut, bevor wir noch weiter ein bisschen zum VSFE hören, machen wir erstmal ein bisschen Musik. Hier sind Sprottenbock mit dem letzten Hemd. Wir sind wieder zurück und wir haben hier gerade im Hintergrund ein bisschen gequasselt wegen VCFE und sollten mal erklären, was der VCFE, was das eigentlich ist, was man da kann, was man da zu sehen bekommt. VCFE, das heißt eigentlich eben Vintage Computer Festival Europe, das heißt, das Europe deutet an, es gibt es auch woanders noch. Wo kommt denn das ursprünglich her?
Das erste VCF ist in Kalifornien gewesen. Und da findet das auch jetzt noch statt. Dieses Jahr wird es das 11. werden, im November, Anfang November in Mountain View, mitten im Silicon Valley. ungefähr 800 Meter von Google weg.
Na gut, ich habe jetzt gerade ein Google-Shirt an und Google... Ja, okay. Darf ich jetzt nicht zu viel sagen?
Naja, die sitzen ja auch hier in der Schweiz, damit haben wir genug Schleichwerbung.
Ja, okay. Also gut, wir verlinken jetzt die Webseite nicht, die kann man suchen mit Suchmaschine eures Vertrauens.
Welche würdest du nehmen?
Alta Vista. Gibt's die noch? Natürlich gibt es die noch.
Ich habe schon lange nicht mehr nachgeschaut.
Die sind auch nicht mehr so überladen. Die sind auch nicht mehr so überladen wie auch schon. Yahoo gibt es, glaube ich, gibt es die auch noch. Was gibt's denn noch alles? Ich weiß gar nicht. Yahoo. Irgendwie Suchmaschinen.
Also wenn ich...
Ja, müssten wir meine eigene Stände...
MSN,
oh. MSN, ah ja, stimmt, ja.
Ja, es gibt immer noch ein MetaGer. Das ist der beste Weg herzunehmen, wenn man mal wirklich mit Google nicht weiterkommt. Weil der so ziemlich alles ansteuert, was es sonst noch gibt.
Also es gibt ja auch eine Webseite Can't Find on Google. Gut, aber darum geht's heute eigentlich gar nicht, weil Suchmaschinen und wie man Zeug findet im Internet, da können wir mal eine eigenständige Sendung machen dazu. Ansonsten gibt's auch ein Buch von O'Reilly, wie man wie finde ich Informationen im Internet. Ja, aber wir waren beim VCFE, also der in Europa, in München, also der findet jetzt, glaube ich, zum 9. Mal statt.
Das ist jetzt das 9. Mal, richtig.
Ausgabe 9.0.
Das ist das 9. Mal. Ja, wir haben damals als Bezeichnungen eben so ein 1.0, 2.0, sowie Software. Und richtig reif wird es wahrscheinlich erst bei 200.0. Im Moment ist es immer noch Fun- und Experimentierphase.
Und den machst dann auch immer noch du als GO, als großer Organisator?
Schauen wir mal. Also da gilt eigentlich die bayerische Grundregel, solange uns nichts Besseres einfällt und uns nicht der Himmel auf den Kopf fällt.
Wunderbar. Jetzt gibt es aber in Europa, glaube ich, in Italien gab es da auch schon
noch. Das war ein einmaliger Spin-off in Italien.
Aha.
Die Jungs in Italien sind aber dann nicht mehr zusammengekommen, um das Ganze nochmal zu wiederholen. Das heißt, das gab es nur einmal. Im Moment ist im Gespräch vielleicht das Ganze mal in Slowenien auszuprobieren und in England. Richtig regelmäßig ist aber jetzt erstmal nur München. Und zwar so regelmäßig, dass die Leute schon kommen, ohne sich anzumelden und sich dann hinterher wundern, warum ihr Tisch nicht freigehalten wurde.
Okay, also kann ich mir vorstellen, dass das noch ein Problem wird, wenn da jemand mit irgendwas Rack-mäßigem daherkommt, irgendwie PDP. Was war das? Letztes Jahr war ich eben leider nicht da. Die sind, glaube ich, auch jedes Mal da mit der PDP 8 oder PDP 11.
Da waren zwei PDP 8s da. Das Größte, was wir mal da hatten, war in einem Jahr eine 1187, WEX 1187. Und das andere war eine IBM 3642. Ein kleiner Mainframe-Rechner, in dem Fall nur ungefähr 4 Meter lang, 1,50 Meter hoch und 1 Meter tief.
Nur, boah, du hast ja eigentlich nur noch einen Griff dran und dann hast du einen Laptop.
Genau.
Im Chat wird hier noch gefragt, warum man nach Slowenien expandieren will.
Das hat nichts mit Expandieren zu tun. VCFE ist eine reine For-Fun-Sache. Das ist kein Kommerz dahinter. Im Moment zahle ich jedes Jahr noch kräftig drauf dafür, dass es stattfinden kann. Slowenien ist jetzt hier im Gespräch, weil es in Laibach, Ljubljana, wie immer ihr wollt, eine Truppe gibt, die sich auch mit alten Rechnern beschäftigt und die einfach auch mal so ein Festival machen wollen. Da haben wir gesagt, na wunderbar, schauen wir, dass das ungefähr ins Schema reinpasst und nennen es VCFE Slowenien.
Ich denke mal, das ist wie ein bisschen mit den Linux-Veranstaltungen. Wer Lust hat, etwas zu machen, der soll bitte etwas machen. Und dann findet es halt da statt, wo es organisiert wird.
Genau, wobei beim VCFE achtet man natürlich schon drauf, dass es ungefähr derselbe Typ Veranstaltung ist. Es sollte jetzt hier keine Demo-Fete draus werden und es sollte auch keine, ich habe den geileren Rechner als du, Vergleichsveranstaltung werden.
Kein Schwanzlängenvergleich. Gut, also alte Computer kann man sehen und die entsprechenden Programme da drauf. Aber es gibt ja auch alte Computer also Neues für alte Computer war, glaube ich, auch mal ein Motto einer Ausstellung. Und da Also was mich am meisten beeindruckt hat, war der USB-Port bei den Atari XL-Computern. Ja. Zum Beispiel, da war auch noch ziemlich viel anderes, glaube ich, irgendwie Double Buffering auf einen DDR-Computer, der eine Animation abgespielt hat.
Das war vor 2 Jahren das Thema mit alten Computern Neues machen, beziehungsweise neue Hardware für alte Computer. Unter anderem, wie gesagt, vom ABUC, ABBUC. Das ist der wahrscheinlich größte, vielleicht sogar einzige noch existierende Atari 8-Bit-Club in Deutschland. Die haben ein Modul für die 8-Bit-Atari-Rechner mit USB-Schnittstelle entwickelt, über die man dann so Sachen wie Joysticks oder auch Steuerräder, aber auch Speicherkarten ansteuern kann. Dann gab es von der DDR-Fraktion eine 4-Megabyte-Speichererweiterung für den KC85, was natürlich für einen 1,7-Megahertz-Rechner doch eine ganze Menge Speicher ist. Aber auch in der Commodore-Fraktion gab es Neues. Da gibt es zum Beispiel eine MP3-Karte. Man kann auf dem Commodore MP3s abspielen. Der Commodore liefert da nicht sehr viel mehr als das Steuermenü und den Strom. Aber es ist am Commodore dran.
Ja, richtig. Und auf den CPC-Schneider-Computern haben sie, glaube ich, AVI-Filme abgespielt.
Ja, das ist ein ganz interessantes Projekt. AVIs konvertieren in ein Schneider-verträgliches Format. Das heißt, es werden natürlich die Bitraten runtergerechnet, es wird die Auflösung runtergerechnet und dann schafft es tatsächlich der kleine Rechner, Filmchen ablaufen zu lassen. Also die Szene ist nicht tot. Es gibt sehr viel, sehr interessante Bewegung da.
Sehr interessant, ja. Und wer jetzt Lust bekommen hat, auch mal sich irgendwie noch ein Stück alte Hardware aus vergangenen Zeiten zuzulegen, um vielleicht einen Grundstein einer Sammlung aufzubauen, oder der noch irgendwo in der Ecke einen SX64 von Commodore stehen hat und den nicht mehr will, da gibt's ja auch am VCFE den Flohmarkt.
Ja, der Flohmarkt ist einer der wichtigsten Teile, zumindest für viele der Besucher des VCFE. Es sind da wirklich schon die ungewöhnlichsten Hardware-Stücke aufgetaucht, angefangen von ganzen Sunstations, die wirklich für eine Mark zu mitnehmen waren, und aufgehört bei Sinclair Armbanduhren.
Also das ungewöhnlichste Stück, was ich mich gerade so erinnern kann, war dieser Zodiac, so ein Plastikteil mit Lämpchen dran und einen Zahlenblock und 7-Segment-Anzeige, mehrstellige. Damit konnte man Horoskope berechnen. Und da gab es dann auch noch einen Ordner dazu mit so Schlüsselsätzen. Also irgendwie, da hat man dann Ephemeriden dazu gehabt, dann um das Geburtshoroskop auszurechnen und so weiter. Und man konnte da auch eine Prognose berechnen lassen. Also, wir haben es leider nicht ausprobieren können, das Ding. Das war zu schade. Vor allem ging die Berechenbarkeit der Prognosen nur bis irgendwie 1990. Aber ich habe dann mal einen Blick in diesen Ordner reingeworfen. Da waren so dreistellige Zahlen drin und dann dahinter ein Satz irgendwie so: Ihnen fällt heute ein Klavier auf den Kopf und sollte es verstimmt sein, dann ist das ein sehr, sehr schlechtes Omen. Woanders stand dann irgendwie: Machen Sie sich ein Bild Ihrer jetzigen Lage. Sie sollten sich ein Bild Ihrer jetzigen Lage machen. Kaufen Sie eine neue Fotokamera, irgendwie so. Ich weiß es auch nicht mehr. Also es mutete schon sehr, sehr lustig an.
Wobei jetzt Zodiac?
Ich muss mal gucken, wenn der dieses Jahr noch da ist, dann kaufe ich das Ding.
Ansonsten, den findet man immer wieder. Das Gerät wurde Anfang der 80er Jahre recht häufig verkauft. Das kam von einem Spielehersteller.
Da gibt es vermutlich Gratiszeitungen in und um Zürich, die das heute noch benutzen für ihre, und mindestens den Ordner. Die würfeln das dann vermutlich einfach aus.
Wobei gerade der Rechner ist ein wunderschönes Beispiel, wie Computertechnik allgemein oder Technik allgemein, wenn sie eine gewisse Stufe erreicht hat, jede mögliche Nische ausfüllt, selbst die, wo es gar nicht reinpasst. Das war Anfang der 80er Jahre, wo Unmengen von so kleinen Rechnern mit ganz primitiven Anzeigen, ganz primitiven Tastaturen für bestimmte Zwecke auf den Markt kam. Ich meine, jeder erinnert sich an die Schachcomputer, aber es gab Computer für Mühlespielen, für Halmer gab es Computer, es gab
Solitär.
Solitär. Nicht Solitär auf Windows, sondern Solitär als Computer.
Ja, das Brettspiel Solitär. Ja. Also mit den, wo am Schluss noch ein Spielstein in der Mitte übrig bleiben sollte.
Genau.
Richtig, da kann ich mich dran erinnern.
Horoskop-Computer, es gab also wirklich sehr, sehr viele solche Rechner und die meisten sind ganz schnell wieder eingegangen.
Ja, und ein anderes Kuriosum, was da auch war, war ein Videospiel. Also ja, Videospiel ist jetzt eigentlich der falsche Ausdruck. Das Ding hat mechanisch funktioniert. Man konnte da mit einer Rakete auf ein UFO zielen und das UFO ist oben von links nach rechts geflitzt, und zwar war das ein Laufband, wo das UFO drauf gemalt war, also nichts mit irgendwie Bildschirm und so, wie man sich das heute vorstellt, LCD, nee, nicht so. Das Ding hat, also es hat auch einen ziemlichen Krach gemacht, weil da halt ein Motor drin war, hat stellenweise nicht mehr ganz so richtig funktioniert, weil es war wahrscheinlich schon ja nicht mehr wirklich neu. Und über ein Drehrad konnte man unten dann die Rakete verschieben, links, rechts, und einen Knopf drücken, und dann ist auf einem zweiten Band, was senkrecht dazu drüber gelegt war, die Rakete nach oben bewegt worden. Und wenn man das UFO getroffen hat, dann hat noch eine Lampe geblinkt und es hat noch mehr Krach gemacht. Und war eigentlich, das Spiel selber war, man hat es nach zwei Minuten eigentlich gesehen, aber die Idee, wie das gelöst war, war irgendwie witzig.
Ja, ist auch so ein klassischer Versuch gewesen, den Eindruck, den die Leute von damals nagelneuen Videospielen kannten, für Kinder bereitzustellen, ohne dass man Computer einbaut, weil das hätte man sich nicht leisten können. 1980 hätte das mit Mikroprozessor immer noch 400-500 Mark gekostet und dieses Plastikteil ist, glaube ich, um 20 Mark verkauft worden.
War damals aber auch noch ein bisschen mehr Geld als heute. Also ich mag mich erinnern, dass ich mal die Nintendo Game & Watch Dinger, diese LCD-Spiele, also quasi die Vorläufer vom Game Boy, dass ich mir da Snoopy Tennis gekauft habe, neu. Das war irgendwie 1982 oder so, da war ich 10 und habe da wirklich hart gespart dafür. Das hat irgendwie 50 Franken gekostet damals. Und den habe ich aber heute noch. Mittlerweile habe ich ein bisschen ein Problem mit den Knöpfen, weil ich schon lange nicht mehr gebraucht habe. Müssen wir mal gucken, ob man was machen kann. Ja, aber die Dinger hatten einfach irgendwie ihren eigenen Charme. So, weil du wusstest genau, wo jetzt der Ball kommt, weil da halt diese Matrix war, wo das Zeugs halt aufleuchten konnte und nicht irgendwie aus einzelnen Pixeln zusammengesetzt.
Ja, das war für viele frühe Spiele, ja. Es gab mal so ein schönes Spiel, ich glaube, das hieß Locomotion. Da musste man eine Eisenbahn über so ein Verschiebepuzzle steuern.
Ja, das kenne ich.
Also da war ich total scharf drauf, automatmäßig. Und nach vielen, vielen Marks, die ich in den Schlitz geworfen habe, konnte ich wirklich die ersten 4 Level ohne Hinschauen spielen. Das heißt, ich habe mich umgedreht, habe mit den Leuten geredet und die ersten 4 Level gespielt.
Wenn ich könnte, würde ich jetzt Pinball Wizard spielen, aber das ist leider keine freie Musik.
Ja, schade.
Aber Musik ist ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, ich spiele noch mal ein Stück. Habe ich den parat gelegt. Eine polnische Band habe ich heute bei Jamendo gefunden, die heißt OFO und das Stück heißt, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Biali Strach. We'll be right back.
Ja, willkommen zurück bei Hackerfunk. Wir möchten da nochmal die Nummer bekannt geben, Telefonnummer. Wie gesagt, man kann hier anrufen und Fragen stellen oder auch Vintage-Computer vorstellen, die wir vielleicht noch nicht kennen. Die Nummer lautet 044 567 24 00 044 567 24 00.
Ganz genau, die Leitungen sind offen, könnt anrufen und mit Raftan, mir und mit Fabio über alte Computer quatschen. Wir haben noch ca. 25 Minuten Zeit. Ja, jetzt sind ein bisschen abgeschweift.
Also es gibt noch eine kurze Frage aus dem Chat.
Interaktives Radio.
Genau, und zwar ging das um die MP3-Karte, die du vorher erwähnt hast, Raftan. Und mit was für Commodore ist, dass das funktioniert?
Das läuft eigentlich prinzipiell mit jedem C64, aber auch dem 128er. Wobei als Grundlage die MMC64-Karte benötigt wird. Das heißt, das ist eine Karte für den C64, um MMC-SD-Karten anzusprechen als Massenspeicher. Und die MP3-Karte geht dann Huckepack da drauf, weil sie dasselbe Interface verwendet. Die heißt dann, oh mein Gedächtnis, MP3-Affe64. Also MP3@64. Einfach mal bei Google suchen, kommt sofort einer hoch, der sie...
Wir werden das auch verlinken bei den Shownotes zu dieser Folge Hackerfunk, wie immer auf www.hackerfunk.ch. Da gibt es auch den Podcast, kann man dann auch die Sendung runterladen und seiner Oma vorspielen oder wem auch immer. Wir spielen ja freie Musik. Ja, okay. Zum Stichwort C64 und seltsame oder moderne Hardware dran. Es gibt ja auch ein Ethernet-Interface und ein komplettes internetfähiges Betriebssystem, das Contiki. Ob es das Ethernet-Interface jetzt gibt, also serienmäßig, weiß ich nicht richtig, aber Prototypen gibt es, glaube ich, schon seit ein paar Jahren. Raftan, weißt du da etwas davon?
Da gibt es mehrere Prototypen und auch Kleinserie. Sagen wir mal so, der Markt lohnt nicht wirklich, dass man hier groß einsteigt. Das heißt, es ist eine sehr, sehr bastelintensive Ecke, wenn man den 64 hier noch internettauglich machen will. Contiki ist als Betriebssystem sehr interessant, weil es eigentlich unabhängig vom 64 ist. Es gibt auch Contiki-Implementationen für ein Apple. Es gibt Contiki, glaube ich, für Z80-Rechner wie ein Schneider. Und dadurch wird es natürlich leichter, hier über Open-Source-Software auch auf diese alten Maschinen was zu portieren.
Okay, jetzt hast du mir vorher bei den Vorbereitungen zur Sendung gesagt, dass du eigentlich ja nicht so der Commodore-Fan oder der C64-Fan bist. Und du hast vor dir ein Stück Hardware liegen. Das ist eine kleine Platine.
Gib mir die mal. Ich halte es einfach mal hoch, damit jeder sehen kann.
Halt bitte ins Mikrofon. Na, also das kannst du mal beschreiben, wie das aussieht.
Das ist eine kleine Platine, ungefähr 6x8 cm groß. Das ist der sogenannte AVR Chip Basic 2. Also auch hier wieder ein nicht näher genanntes Suchmaschinchen benutzen und es wird eine Webseite hochgeben. AVR-Chip Basic, ein Wort. Das Ganze ist ein kleiner Rechner auf Basis eines AVR-Mikroprozessors, der ja ähnlich wie ein Sinclair ZX81 die kompletten Videosignale in Software erzeugt. Man schließt ein Kabel an, um dann zum Beispiel per SCART auf den Fernseher zu gehen. Man schließt eine PS2-Tastatur an und man hat einen kleinen Basic-Rechner, ähnlich wie vor 20 Jahren, mit dem ganzen Spaß, den es damals auch gab. Ist technisch so einfach, dass es auch jemand ohne jede Übung selber zusammenlöten kann und hier wirklich von Null einsteigen. Das Besondere bei dem Kit dran ist auch, sowohl die Hardware als auch die verwendete Software ist Open Source. Das heißt, man kann sich jetzt natürlich alle Teile bestellen, man kann sich aber auch hinsetzen und alles selber machen.
Okay, gut. Selber machen ist ja auch, noch ein gutes Stichwort, um mal noch wieder zurück zum VCFE zu kommen. Wir sind da ein bisschen arg abgeschweift. Das wird ja auch nebst der Ausstellung noch Workshops und Vorträge geben.
Ja, ein wichtiger Teil des VCFE ist sind die verschiedenen Vorträge. Das reicht von Bastelanleitungen für Singleboard-Computer. Zum Beispiel hatten wir mal ein 8051-Kit, was speziell fürs VCFE entwickelt wurde.
8051 ist
ein kleiner Single-Chip-Mikroprozessor, wie er zum Beispiel in sehr, sehr vielen Waschmaschinen und Autos zu finden ist. ich möchte jetzt nicht sagen, in welchen, weil sonst kauft man die anschließend nicht mehr.
Okay, gut. Oder eben werden sie dann eventuell mehr gekauft, um halt die Chips da rauszulöten?
Nein, also
und die Nachbarin wundert sich dann, warum sie nur noch Babykleider hat, weil die Maschine irgendwie spinnt. Wollen wir lieber nicht.
Ja. Am anderen Ende hört es auf mit Vorträgen zu Großrechnern, Vorträgen zu Softwarestrukturen, Sprachen, aber auch sehr stark ist immer der Teil mit erfahrener Geschichte. Wir versuchen uns immer wieder Sprecher zu bekommen, die aus ihrer Berufsgeschichte von vor 30, 40 Jahren erzählen. Ich erinnere mich immer noch, vor 2 Jahren hatten wir einen, der hat an der TU München studiert, Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, als gerade die neue TR 440 gekommen ist, wo er eigentlich hätte rechnen können, nur keine Rechenzeit gekriegt hat, ohne 3-4-wöchige Anmeldung. Und dann hat er herausgefunden, dass im anderen Institut noch ein uralter Rechner, nämlich die PERM, stand. Und er hat herausgefunden, wie er Rechenzeit darauf bekommen konnte. Und allein die Geschichte, wie der Mann mit der Dame, die dafür zuständig war, die Rechenzeit zu vergeben, umgegangen ist, das war Gold wert. Das ist wirklich erlebte Geschichte, die man nur von jemandem erfahren kann, der es selber gemacht hat. Wenn man sowas in einem Buch liest, ist es zwar nett, aber wenn man mitkriegt, wie er Schokolade besorgt, um zum richtigen Zeitpunkt die Schokolade zwischenzuschieben, damit er dann vielleicht ein bisschen mehr Rechenzeit kriegt und so. Das sind einfach Sachen, die sind heute unvorstellbar. Auf einem Rechner, der in der Leistung weniger ist als irgendein programmierbarer Taschenrechner der 80er Jahre. Ja? Das Ganze auf und nieder, das Ganze drumherum um diese Rechner, die gemacht wurde. Und das aus erster Hand. Noch haben wir die Chance, dass wir uns das berichten lassen von Leuten, die dasselbe erlebt haben.
Also Geschichte und Geschichtchen. Und ja, es ist ja auch ein bisschen, also eigentlich Technikgeschichte und natürlich die Geschichte von den Leuten, die damit gearbeitet haben oder auch gespielt haben. Für einen Systemadministrator ist es ja fast ein bisschen dasselbe manchmal.
Ja, wir hatten zum Beispiel einmal einen Vortrag von jemand, der war Wartungstechniker in den 70er Jahren für Mainframe-Rechner. Und der hat beschrieben, wie er mit einem Kollegen zusammen ein Programm geschrieben hat, was Registeroperationen in einem Mainframe so ausgeführt hat, dass man anschließend mit einem Mittelwellenradio Musik hören konnte.
Nee. Also
jedes Laden und Umladen eines Registers fließt ja Strom, erzeugt entsprechend ein elektrisches Feld. Wenn das jetzt im richtigen Rhythmus passiert, gibt es damit eine Grundschwingung. Und wenn man da dann noch aufmoduliert durch andere Ladebefehle Musik erzeugt, kriegt man das, was ein Radiosignal ist.
Also
das ist ein ganz, ganz, ganz böser Hack. Draufgekommen sind sie, weil sie ihr Radio auf dem Rechner stehen hatten und das plötzlich so komisch rumgebrummt hat, weil sie irgendwelche Testprogramme gelaufen haben.
Richtig, also es gibt, glaube ich, für Linux ein Programm, Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, irgendwas mit es spielt jedenfalls für Elise und zwar braucht man dazu einen Röhrenmonitor und man gibt dem Programm dann an die Tonhöhe, die Frequenz, auf der das Radio eingestellt ist, irgendwo auf Mittelwelle und da wird dann die Videokarte so angesteuert, dass entsprechende Interferenzmuster auf dem Bildschirm kommen und wenn man da ein Mittelwellenradio daneben stellt, dann hört man für Elise. Zwar ziemlich verzerrt und krakelig, aber es geht. Also im Prinzip kann jeder selber auch Radio machen.
Ja.
Aber bitte nur, wenn gerade Hackerfunk nicht läuft.
Das Schöne ist ja, wenn man heute wieder liest, irgendwelche Methoden, um Bildschirminhalte von der Ferne abzulesen. Das ist ja nett, aber das ist eine viel primitivere Grundlage. Solche Hacks sind schon wirklich drei Ebenen darüber. Nicht einfach nur was ablesen, sondern das, was man ablesen kann, auch gleich noch so verändern, dass es Spaß macht.
Gut, also ich denke mal, wir haben jetzt eigentlich schon ziemlich viele Gründe gehört, warum man ans VCFE fahren soll, sich die Ausstellung ansehen soll, Vorträge anhören. Wir machen noch ein Stück Musik und gehen danach in die letzte Runde. Ja, bis gleich. So, letzter Teil, Hackerfunk für heute. Ja, eben alte Computer ist das Thema, Retro-Computing. Aber was, also Raftan, was ist denn ein alter Computer, wo jeder sagt, oh geil, so einen hatte ich auch mal oder so einen hätte ich immer gern gehabt. Also gut, so einen hatte ich auch mal. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eben der ungeliebte C64 oder so. Aber was oder anders gefragt, was fehlt dir noch in deiner Sammlung?
Wenn ich jetzt mal auf deine ursprüngliche Frage zurückgehe, das ist ein ganz interessanter Punkt. Was ist so ein wichtiger Computer? Die Leute kommen wirklich immer um die Ecke mit dem C64 und ähnlicher Massenware, die zu Millionen produziert.
Ich hatte
weißt auch du, so ich einen. Ja,
also ist ja nein, nicht, es war ein C128D und zwar die Plastikversion.
Hongkong. Aber.
Okay, gut. Kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern.
Ein gutes Beispiel, was ich mal hatte, ich habe einen auf eBay einen Epcar Familizer gekauft. Das ist eines der allerersten 6502 Systeme, die es überhaupt gegeben hat.
Lass mich das erstmal aufschreiben, wir brauchen nachher noch einen Link.
Wie heißt das Ding? Epcar, E-B-K-A.
Um Himmels Willen.
Familizer. Der hat zum Beispiel nur eine zweistellige Anzeige, wo die meisten anderen Kids 6 Stellen hatten. War also wirklich, wirklich abgefahren. Ich habe das Ding auf eBay um den Einstiegspreis von $5 gekauft. Trotz der ganzen Freaks, die auf eBay rumhängen und die Preise ins Unermessliche treiben. Weil das Ding so selten ist, dass es keiner erkannt hat. Ja? Oder nachdem wir jetzt in der Schweiz sind, was für mich zum Beispiel noch unheimlich wichtige Rechner wären, um sie zu bekommen, das wären zum Beispiel diese verschiedenen SMECI-Rechner. Ja? Es gab eine Schweizer Serie, in Lausanne sind die gebaut worden. SMECI oder SMECI 1, 2, 5, 10, eine ganze Reihe Modelle.
Also SMECI wie steht SMAC?
Das steht für Smart Keyboard. Die Idee war, die Tastatur mit Funktionalität auszustatten, um das Bearbeiten leichter zu machen. Das ist eine ganz interessante Entwicklung gewesen. Rein Schweizer Entwicklung, außerhalb der Schweiz fast unbekannt. Und so einen zu finden, wäre zum Beispiel noch absolut cool für mich. Oder das Dolphin-System, das war ein Steckkartensystem, um verschiedene Rechner auszuprobieren, verschiedene CPUs auszuprobieren. Das ist in Lausanne an der dortigen, EPFL. EPFL in Lausanne, genau, entwickelt worden. Ist übrigens auch in Deutschland und in anderen Ländern verkauft worden. Absolut cooles System, wirklich interessant und heute praktisch vergessen.
Da bin ich zu jung dafür.
Das war Ende der 70er Jahre und das war wirklich...
Raffzahn, da war ich im Kindergarten. Ich meine, von dir weiß man, dass du die beiden Urbits 0 und 1 noch persönlich gekannt hast und dass du deine ersten Programme, glaube ich, irgendwie auf entweder war es Schiefertafel oder waren es noch Höhlenwände gespeichert hast.
Nein, wir haben damals schon Rewritables verwendet. Wir haben das Ganze in Sand gemalt. Das konnte man wegstreichen und neu malen.
Ja gut, Sand. Ich meine, heutige Computer, also Computer generell bestehen ja eigentlich aus nichts anderes als aus Sand.
Ja, der alte Spruch gilt ja. Steine können denken. Millionen Computer beweisen es.
Schön gesagt. Wenn man auch irgendwie so einen Schatz irgendwo rumliegen hat und den, bevor man es in die Tonne schmeißt, bringt es mit nach München. Kostenloser Eintritt ans VCFE, Bier und eine Weißwurst, ist euch sicher?
Ach.
Sag ich mal.
Auf jeden Fall. Gegebenenfalls auch das Abendessen.
Und wenn ihr es nicht hergeben wollt, dann müsst ihr mindestens euch anmelden, um das Ding auszustellen.
Ja, das ist sowieso
das
klar.
Das ist Pflicht.
Die Aussteller sind immer gern gesehen. Ich meine, die Schweizer Fraktion ist eine der stärksten Fraktionen, wenn man das jetzt so nach Gebieten aufteilen möchte, auf dem VCFE. Letztes Jahr waren es 3 Schweizer Ausstellungen und insgesamt 7 Leute, was ich morgen muss, beachtenswert.
Ja. Auch nicht schlecht, ja. Ja, eben, ja, von der Lux und vom CCC Zürich kommen auch ein paar Leute. Ein paar sind zum ersten Mal dabei, vielleicht werden es jetzt noch ein paar mehr. Wir können auch mal ganz kurz zum Schluss sagen, wann das ist. Das ist Ende April.
27. April und jetzt schamlose Werbung. vcfe.org. Meinetwegen auch mit www davor oder ohne www. Ihr könnt die www-Unsitte verwenden oder auch nicht.
Möglicherweise läuft jetzt auch vcfe.ch. Das wurde, glaube ich, von Axel winkt durchs Fenster. Er ist noch dran.
Ja, das oder? Ist... Am Anfang der Sendung sind wir auf die Idee gekommen, das müsste eigentlich auch unter CH erreichbar sein, nachdem die Schweizer hier so aktiv sind. Entsprechend haben wir gesagt, jetzt machen wir in Rappzack das Ganze auch noch unter CH verfügbar. Und da draußen ist ein hochqualifiziertes Team von wirklich engagierten Informatikern der Spitzenklasse dabei, ihre Webseiten zu bearbeiten. Wobei, auf Deutsch, es sitzt einer da, trinkt ein Bier und wartet darauf, dass der Eintrag endlich aktiv wird.
So kennt man die Switch. Naja gut, damit sind wir am Ende dieser spannenden und dieser Sendung angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Uns hat es Spaß gemacht, die Sendung zu machen. Nochmals vielen Dank fürs Kommen, Raftan. Ich denke, wir könnten noch mehr über alte Computer und über spezielle Rechner erzählen. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen zweiten Teil. Was meinst du?
Naja, wer will, kann ja jetzt nochmal schnell in, wie hieß das Lokal?
Ja, richtig. Der Treff heute findet in ungefähr einer halben Stunde sind wir da. Wir müssen ja erstmal noch hier im Studio zusammenpacken. In Brasserie Federal, das ist im Hauptbahnhof Zürich, bei der großen Halle, da wo die Globine, das blaue Monster unter der Decke hängt. Die Globine, ich zeig dir die dann.
Bin ich schon mal interessiert.
Also ja, gut, Globi ist so, das ist ein Schweizer Comic. Erkläre ich dir dann nachher. Cool, okay. Unsere Schweizer Zuhörer wissen das. Ich werde es verlinken, okay? Ja, Brasserie Federal treffen wir uns. Man erkennt uns, glaube ich. Wir sind die mit den Ohren an der Seite und der Nase in der Mitte. Und ich trage ein Google-Shirt. Ja. Und für die... Aua! Oh, richtig. Raftan trägt einen Hut, einen Spezialhut. Raftan, erklär mal noch ganz kurz.
Das ist ein selbstspringender Hut. Also ein Lederhut aus Känguru-Leder.
Aha, alles klar. Also der Mann mit dem Känguru-Hut und der Typ mit dem Suchmaschinen-T-Shirt. Gut, den nächsten Hackerfunk gibt's wieder Anfang Mai, am ersten Samstag im Mai, hoffentlich. Ich muss noch gucken, ich bin da am Loop Camp in Flensburg, das findet auch noch statt. Ich habe aber, entweder tun wir was vorproduzieren oder ich überrede die Lilly und die Skigeeks, dass sie mal wieder ins Studio kommen. Mal wieder ein bisschen weiblichen Touch im Hackerfunk, wäre ganz nett. Thema steht demzufolge noch nicht fest. Und ja, im Programm des Radio LoRa geht's weiter mit Sonntag, Montag. Gibt's ja auch einen Samstag? Nee, gibt's nicht. Doch, gibt's doch. Wie es uns gefällt mit dem Gay Radio. Wir verabschieden uns, machen noch ein bisschen Musik. Und zwar hören wir noch Phaser Way Downtown, wenn ich hier den Regler finde. Jo. Tschüss zusammen.
Bye bye.
Und dir gut. Bis nächstes Mal. Let me dress my Calvin Jeans so I can shine like a fire. So everybody love.